Ein Mensch kann ungefähr 30 Tage ohne Nahrung überleben. Aber ein Mensch kann nur 4 Tage ohne Wasser existieren. Das Wasser ist ein Element, das Gott uns gegeben hat, auch von der Schöpfung her, das eine ungeheure Rolle spielt. Und genau dieses Element benutzt dann Gott in der Heiligen Schrift, um uns das geistliche Leben zu zeigen, dieses Wasser des Lebens. Und wer ein bisschen der Mensch kennt, der weiß, dass egal wie die heißen, egal wo sie herkommen, der Mensch ist von einem ungeheuren Lebensdurst umhergetrieben. Das ist auch der Grund, warum oft, und inzwischen sind es nicht nur die Männer, ich habe das jetzt auch bei den Frauen erlebt, wenn sie ein bestimmtes Alter haben, dann plötzlich bricht dieser Lebensdurst völlig auf. Man glaubt, man hat etwas verpasst und dann notfalls zerstört man seine Familie, zerstört eigentlich alles, was man mal aufgebaut hat, nur um noch eine Chance zu haben, diesen Lebensdurst zu stillen. Und der Lebensdurst, den der Mensch so ungeheuer entwickelt, und der ist unstrittig, das ist auch der Grund, ist er die ganze Versandhäuser, die ganze Kataloge, auch ein Großteil der Medien, Filme und alles, das würde es alles gar nicht geben, wenn der Mensch nicht diesen Lebensdurst hat. Er muss den immer stillen, er muss ihn immer befriedigen, er muss immer gucken, dass er hier sich narkotisiert oder irgendwas bekommt. Und die Bibel sagt einmal, das Auge sieht nie genug und das Ohr hört nie genug. Man kann über diese Kanäle den Lebensdurst nicht stillen. Sondern der Mensch hat ein Loch in der Seele, so habe ich mir es einfach gemerkt. Vom Sündenfall her ist etwas kaputt gegangen. Da fehlt was, nämlich die Beziehung zu Gott, und darum entwickelt er diesen Lebensdurst. Und jetzt ist interessant, dass der Herr Jesus im Psalm 22, Vers 16, wo er ja beschrieben wird, wie er am Kreuz vor Golgatha hängt und die Sünde der Menschheit trägt. Und da sieht man auch die Wirkungen dieses Fluches der Sünde, an dem wie er das tragen musste. Und da sagt er, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, meine Zunge klebt in meinem Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes. Das heißt, dieser geistliche Tod hat automatisch diese Wirkung, dass ein ungeheurer Lebenshunger da ist. Und der Jesus musste das erleben am Kreuz vor Golgatha, hat auch diesen Fluch getragen. Wenn jetzt ein Mensch diesen Lebensdurst empfindet, und das ist bei jedem normal, ich habe das bei meinen Lehrlingen auf der Bank gesehen, wenn sie ein bestimmtes Alter hatten. Meistens, wenn sie von der Schule kamen, heute ist das schon ganz anders, heute kommen sie schon anders von der Schule, aber zu der Zeit war es noch so, wenn die von der Schule kamen, war nur gewisse, wie soll ich sagen, ich möchte es fast Unberührtheit nennen, da war irgendwas nur da von der Ausstrahlung, das Stück merkt, ist noch nicht ganz verderbt, da ist schon noch etwas heile Welt da, aber es ging relativ schnell. Und dann brach dieser Lebensdurst auf und dann sind sie in die Sünde gefallen. Und was ich mit meinen Azubis alles erlebt habe, das ist schon unbeschreiblich. Man kann sich das nicht vorstellen, was da hinter der Kulisse wirklich alles abläuft. Du siehst dann, dass sie eigentlich elende Menschen sind. Und das kommt von einem ganz einfachen Punkt. In Epheser 2, die ersten 3 Verse, erklärt die Bibel, dass der Teufel diesen Lebensdurst des Menschen, dieses Loch in der Seele, gnadenlos ausnutzt und hier reinschießt. Die Bibel sagt hier dazu, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Weltzeit, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Also er sagt hier, der Teufel, dieser Geist, der in der Luft herrscht, spricht unsere Gedankenwelt an und über unsere Gedankenwelt spricht er unsere Fleischesnatur an. Das heißt, er greift hier der gefallene Mensch an und täuschten hier vollständig. Und wenn du jetzt nicht ein Gotteskind bist, wenn du nicht wiedergeboren bist, oder selbst bei Wiedergeborenen ist das schwierig, wenn du geistlich nicht klar stehst, dann kann es passieren, dass dich der Teufel hier in die Falle lockt. Und dann wunderst du dich plötzlich, dass Gläubige Dinge tun, die unfassbar sind. Es kommt daher, da bricht es genauso auf. Prediger. Im Hebräischen heißt es Kochelet. Das ist der große Schatz von Zitaten eines Mannes, von dem die Bibel sagt, und ich denke, dass er außer Herr Jesus wohl der weiseste Mann auf dieser Erde war, dass er, der vor Gott so hoch begabt war, auch die ganze Enttäuschung des Lebens und diesen Lebensdurst durchlebt hat. Er sagt einmal, ich habe meinen Augen nichts verhindert oder verhehlt oder habe ihnen nichts missgönnt, was irgendwo für mich interessant war. Also er hat alles ausprobiert. Und dann siehst du, wenn er Prediger schreibt, das ist die Enttäuschung des natürlichen Menschen, selbst dem, der alles kriegt, was er will. Und er beginnt dann in Prediger 1, Vers 2 und sagt, oh Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Luther hat es mit eitel übersetzt. Er sagt also, es ist alles sinnlos, alles nichtig, hat alles keinen Wert. Vers 8, alle Worte sind unzulänglich, der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken, das Ohr sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Er hat es gemerkt. Er kann alles mit den Augen erfassen. Ob das, ich sage es jetzt mal in Neudeutsch, legal ist oder ob es verboten ist, es ist völlig egal. Er sagt, egal was man dem Auge gibt, es kriegt nicht genug. Und das Ohr genau gleich. Wisst ihr, das ist auch der Grund. Du fragst dich ja, warum haben wir jetzt plötzlich eine Generation, wo alle rumlaufen, haben zwei Stöpsel im Ohr und dröhnen sich voll. Das kommt daher. Das ist bloß ein neuer Kanal, um diese Seele zu narkotisieren. Ich rede jetzt gar nicht über die Hörschäden, das ist eine ganz andere Sache. Aber da wird in der Seele was vorgetäuscht, das was letztendlich gestopft wird, aber ist nicht gestopft, wenn du die Stöpsel rausnimmst, ist wieder da. Genauso, wenn du den Computer oder den Fernseher ausschältst, ist auch wieder da. Das heißt, das Auge und das Ohr taugt für das nichts. Das ist eigentlich sinnlos. In Sacharja 9,11 sagt die Bibel, das ist eine Grube, in der der Mensch gefangen ist und diese Grube ist ohne Wasser. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema, Wasser, Quelle, das was Gott gibt, da fehlt etwas. Und die Bibel sagt, das Wasser des Lebens ist der Heilige Geist. Und das ist das Drama der Menschheit. Ein Mensch, der nicht den Heiligen Geist hat, der hat keine Chance. Der ist diesen Finsternismächten und seiner eigenen Seele und den Trieben, die in ihm drin sind, völlig ausgeliefert. Wisst ihr, und du hast dann Leute, die mit strengster Zucht sich selber züchtigen, aber sie bezwingen sich nie selber. Von Knobelsdorf war ein berühmter Militarist im Kaiserreich. Und das sind Leute gewesen, da hat Zucht geherrscht. Aber er konnte sich nicht bezwingen. Der alte Feldmarschall Gebhard Leberecht von Blücher, der ja berühmt war, weil er Waterloo zusammen mit den Engländern hier gewonnen hat, indem er Napoleon besiegt hat. Ein Mann, der nicht aufzuhalten war. Ein Mann, der ungeheure Erfolge gefeiert hat. Aber er war ein Spieler. Er hat dem Glücksspiel gefrönt. Er konnte sich nicht beherrschen. Und du findest selbst bei den strengsten Leuten, wenn du genau suchst, findest du genau diese Dinge. Weil das alles nützt nichts. Und die Bibel sagt, du brauchst praktisch das Wasser des Lebens. Du brauchst den Heiligen Geist. Sonst hast du keine Chance. Nur das letztendlich stillt deinen Lebensdurst. Die Bibel sagt hier in Römer 8, Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Wenn der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in meinen toten Geist einzieht, dann ist das Leben da. Und Johannes 10,10 sagt, wenn der Herr Jesus kommt, dann werden wir Leben und volles Genüge haben. Überfluss, ohne Ende. Dann ist die Fülle da, dann ist dieses Loch in der Seele gestopft. Wisst ihr, und das Interessante ist, guck dir mal einen Gläubigen an, der 20, 30 Jahre gläubig ist, alle Enttäuschungen hinter sich hat, und dann guckt er einen frisch Bekehrter an, in der ersten Liebe. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wisst ihr, wenn man frisch bekehrt ist und das Heil neu erlebt hat, dann ist alles so, dass du keinerlei Mangel empfindest. Je länger du dann lebst Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben einmal die Ungläubigen, die der Heilige Geist gar nicht haben. Die haben gar keine Chance. Und dann hast du die Gläubigen, die der Heilige Geist empfangen haben. Aber wenn sie nicht erlauben, dass der Geist Gottes, der in ihrem Geist wohnt, ihren Seelenbereich kontrolliert, dann haben sie die gleiche Wirkung wie die Ungläubigen. Das ist auch der Grund, warum ein Gläubiger eine Midlife-Crisis kriegt, das heißt im Alter durchdreht. Oder warum Gläubige ausbrechen. Sie wandeln nicht im Geist und dann passiert es halt. In Epheser 1, 13 sagt die Bibel, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das steht im griechischen Arabon. Das ist ein Bankbegriff. Das bedeutet erste Rate. Das heißt, der Heilige Geist bei der Rettung, wenn der Herr Jesus in meinen Geist einzieht, dann bin ich gerettet, dann habe ich das Entscheidende erlebt. Aber jetzt geht die Bibel davon aus und sie sagt ja in Johannes 1, dass wir immer Gnade um Gnade nehmen sollen. Das heißt, jetzt geht er davon aus, dass wir dauernd neu vom Heiligen Geist erfüllt werden müssen, dass wir dauernd die Gnade Gottes erleben müssen, dass hier jetzt praktisch eine Zirkulation wie im normalen Leben geschieht. Und die Bibel sagt hier ganz klar, es war die erste Rate, aber wir haben, wisst ihr, das hat nichts mit diesen pfingstlich-charismatischen Irrlehre zu tun, sondern das ist was Normales. Die Bibel geht einfach davon aus, dass bei mir dauernd das geistliche Leben pulsiert und erneuert wird. Paulus sagt in 2. Korinther 4, 16, wenn auch der äußere Mensch verfällt, der innere wird Tag für Tag erneuert. Das hat jetzt nichts mit Erlebnissen zu tun, sondern das geschieht zum Beispiel, wenn ich die Bibel lese, wenn ich im Gehorsam Herr Jesus und dem Wirken seines Geistes nachgib, wenn ich bereit bin, Gott zu dienen, dann geschehen diese Dinge automatisch. Das ist gar nicht spektakulär, das ist eigentlich eher normal. Und Johannes 16, 7 sagt, das konnte erst geschehen, nachdem der Herr Jesus in den Himmel zurückgegangen ist. Jetzt haben wir ein Problem. Obwohl das Alte Testament eine wunderbare, schattenbildliche Darstellung der Erlösung ist, haben wir trotzdem dieses Phänomen, dass der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft in den Gläubigen drin war und dieses Paket der völligen Erlösung hatte, diese Fülle des Wassers des Lebens, das hatte die nicht. Hatte sie einfach nicht, das ist Fakt. Und darum war im Alten Testament der Heilige Geist nur in König, Priester, Prophet und Arbeiter in der Stiftshütte, Bezalel, vor allem aber auf der Stiftshütte. Und darum muss man aufpassen, wenn man das alttestamentlich, neutestamentlich vergleicht, die direkte biblische Lehre, wie der Heilige Geist bei uns Gläubigen wirkt, die ist neutestamentlich. Die muss ich in die Lehrbriefe nachgucken und nicht im Alten Testament, sonst komme ich zu falschen Schlüssen. Dort habe ich Musterbeispiele, die sehr hilfreich sind. Aber es muss neutestamentlich begriffen werden, weil Hebräer 9, 11 musste geschehen. Der Jesus sagt, Johannes 16, Vers 7, der Geist der Sohnschaft oder der Geist als Tröster kann nicht kommen, es sei denn, dass ich hingegangen bin. Das ist eine ganz klare Aussage. Er sagt ganz klar, bevor der Herr Jesus nicht in den Himmel zurückgegangen ist, kann der Geist der Sohnschaft, der Heilige Geist, in der Fülle nicht kommen. Das ist auch der Grund, warum die Evangelien Vorläuferstadium sind. Das ist auch die Stelle, Lukas 11, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo man um den Heiligen Geist bittet. Ein Gläubiger braucht nicht mehr um den Heiligen Geist bitten, weil er ist in einem Geist zu einem Leben getauft, er ist wiedergeboren. Hebräer 9, 11 zeigt, was geschehen musste, bevor dieser Geist der Sohnschaft, bevor das Wasser des Lebens in Fülle kommen konnte. Als aber der Christus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Das heißt, Herr Jesus musste aus den Toten auferstehen, er musste in den Himmel zurückgehen, er musste sein Blut auf die Sühneplatte, auf den Sühnedeckel der Stiftshütte legen im Himmel. Dort ist das Original. Und erst als das geschehen war, hat ihm der Vater der Heilige Geist gegeben. Lest Apostelgeschichte 2 und den gießt er dann aus. Vorher war völlige Erlösung in dem Sinne nicht möglich. Und in 3. Mose 14, ihr kennt es, das ist die Reinigung von Aussatz. Dort beschreibt ja die Bibel ganz klar und sagt, wenn jemand gereinigt wird, immer zuerst, also auf die Sinne, kommt das Blut drauf. Und wenn das Blut drauf ist, dann kommt das Öl drauf. Und das ist diese alte geistliche Wahrheit. Der Heilige Geist, das Wasser des Lebens, kann nur dorthin kommen, wo vorher das Blut Jesu gereinigt hat. Und das ist das große Geheimnis. Und viele Gläubige leben nicht in der Fülle des Heiligen Geistes, haben nicht die völlige Versorgung von Gott, haben nicht letztendlich diese Fülle und diesen Überfluss geistlich, der sie völlig zufrieden macht, weil der entscheidende Punkt fehlt, die Reinigung durch Jesu Blut. Wenn man kleine Sünde duldet, wenn man ein bisschen lau ist und ein bisschen hin und her geht, sobald man sich völlig reinigen lässt, kommt das Öl, kommt der Heilige Geist und erfüllt und dann ist ein Mensch völlig zufrieden. Wisst ihr, und es ist schon interessant, wie ein Paulus zum Beispiel vorgeht, er trifft ja hier auf Jünger des Johannes des Täufers in Apostelgeschichte 19. Er fragt die Leute nicht, seid ihr bekehrt, seid ihr wiedergeboren, zu welcher Richtung gehört ihr? Er fragt hier, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Warum fragt er das? Das war ganz einfach. Der hat gesät, da stimmt was nicht. Wisst ihr, vielleicht sollten wir, wenn wir andere Gläubige treffen und merken, dass sie sich nicht normal benehmen oder irgendwas ist, sollten wir ruhig mal den Mut haben, wieder Paulus zu fragen, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Das heißt, zu Deutsch bist du überhaupt bekehrt. Die zweite Frage ist dann, warum lebst du nicht in der Fülle des Heiligen Geistes? Und in Apostelgeschichte 2,33, das ist ja das Herzstück, dort heißt es, nachdem er nun zu Recht in Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, von dem Vater hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Das heißt, wieder die gleiche geistliche Aussage, er musste zuerst zur Rechte Gottes gehen, er musste zuerst ins himmlische Heiligtum, dann kommt der Geist der Sohnschaft, dann kommt die Fülle des Heiligen Geistes. Für uns ist das natürlich relativ einfach, es ist geschehen. Der Heilige Geist ist ausgegossen über alles Fleisch, da braucht man auch keine zweite Geistesausgießung. Die Bibel kennt übrigens nur zwei Geistesausgießungen. Die Geistesausgießung, die in der Apostelgeschichte in 4 Schritten vollzogen wird. Die Geistesausgießung zur Errettung, das erste, sind die gläubigen Juden, Apostelgeschichte 2. Die zweite Gruppe ist Apostelgeschichte 8, die Samariter. Die dritte Gruppe sind die Heiden in Apostelgeschichte 10. Und die vierte Gruppe sind die Jünger des Johannes des Täufers. Ich nenne sie mal die Juden guten Willens. Dort kommt der Heilige Geist in diesen 4 Schritten. Und jetzt sagt Titus, jetzt ist der Heilige Geist reichlich über alle ausgegossen. Und die letzte Geistesausgießung geschieht nach der Wiederkunft Jesu über den Überrest Israels. Und sonst gibt es keine. Wenn man hier sagt, hier ist der Heilige Geist ausgegossen worden, weil er Erweckung ist, das ist geistlich gesehen Unsinn. Der Heilige Geist ist und bleibt ein für alle Mal ausgegossen. Das ist was anderes, wenn die Menschen dem Wirken des Geistes nachgeben, dann hast du diese segensreiche Dinge, die man Erweckung nennt. Jetzt müssen wir halt nochmals sehen, was die Bibel über diese Dinge sagt. Weil für mich ist ja wichtig, was muss ich persönlich als kleiner Mensch tun, dass die Fülle des Heiligen Geistes bei mir wirkt. Also erster Punkt ist schon mal ganz glasklar. Wenn jemand nicht wiedergeboren ist, wenn jemand nicht gerettet ist, wenn jemand nicht die Wiedergeburt erlebt hat, kann er gar nichts tun. Weil ihm fehlt das Entscheidende. Ihm fehlt die Quelle. Ihm fehlt das, wo der Heilige Geist herkommt, der Herr Jesus. Weil Johannes, und das ist ein wichtiger Punkt, 3,34 sagt, und da haben wir natürlich das Zentrum, denn der, der Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Das heißt, der Herr Jesus ist die Quelle des Heiligen Geistes. Er hat ihn ohne Maß gehabt. Drum sagt Kolosser 2, 9 und 10, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig. Und man kann sich das gar nicht vorstellen. Und es ist so, dass der Herr Jesus selber die Quelle, die Wurzel ist, wo die ganze Fülle da ist. Es ist alles da, alles perfekt. Wir haben den Jesus, der der Geist ohne Maß hat. Wir haben letztendlich als Gläubige, wir haben die Errettung, der Heilige Geist wohnt in uns. Der Herr Jesus hat Wohnung gemacht in unseren Herzen. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Wisst ihr, das ist so einfach, dass man schon keine Bewegung draus machen kann, keine Pfingst und keine charismatische Bewegung und gar keine Sonderlehre, sondern man muss es einfach tun. Er sagt hier, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Das sagt er nicht, indem er weissagt, in Zunge redet, indem er Kranke heilt. Das sagt er, indem ihr zueinander redet mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes und so weiter und so weiter. Er sagt ganz einfach, nimm eine geistliche Haltung ein, das geschieht. So einfach. Jetzt haben wir hier natürlich etwas, wo man eigentlich den Normalfall herbeiführen muss, dass ich diese Fülle aus Johannes 10,10 habe. Aber auch die neutestamentlichen Gläubigen begehen sehr oft die Sünde aus Jeremia 2, Vers 13. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser haben. Jetzt kommt das Entscheidende. Immer wenn die Bibel eine ganz glasklare Aussage macht über geistliche Dinge, über geistliche Wahrheiten und ich die nicht in kindlichstem Glauben für mich persönlich annehme und auslebe, dann passiert etwas. Dann fehlt was. Und wenn was fehlt, die Gläubigen sind ja nicht dumm, dann versucht man das, sich zu besorgen. Dann machen wir Konferenzen, dann machen wir Schulungen, dann versuchen wir alles zu tun, um diesem Menschen zu geben. In Wirklichkeit braucht er gar nichts tun, also darf sich nur wirklich im Herr auf den Altar legen und es passiert alles. Und sobald ein Mensch nicht mehr vom Herr Jesus alles erwartet und diese Fülle, er hat die Fülle des Heiligen Geistes, dass er alles in mir wirkt, was er gedacht für mich hat, er hat für mich ja ganz genau vorausgeplant, was ich für eine Berufung habe, was ich für einen Platz im Leib Christi habe, was ich für Gnadengabe habe, was ich für eine Aufgabe habe, ist ja alles geplant. Wenn man das nicht tut, sondern dann sich ein Mensch hängt, dann wird man abhängig vom Menschen und dann werde ich von Menschen bedient. Und dann kommt das Elend, dass dieses Loch der Seele wieder durch das Falsche gestopft wird. Und das hält nicht sehr lange. Und die Bibel sagt das relativ brutal. Verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt. Jeremia 17,5. Das heißt, dann komme ich ins Elend. Und die Bibel sagt, hier ist eine doppelte Sünde. Einmal gehst du nicht und holst alles vom Herrn und zum Zweiten gehst du zu den Menschen. Weißt du, das ist genau das Gleiche mit Wissenschaft, mit Ausbildung. Wissenschaft, Ausbildung, das alles ist gut für den Beruf und für alles. Das ist alles toll, aber geistlich null. Wenn ich selber als hochkarätige Wissenschaftler, die sogar sagen, sie sind wiedergeboren, was sie von Unsinn erzählen, da wird es mir schlecht. Entschuldigung, wenn ich das sage. Ich habe jetzt wieder Abhandlung, die fällt mir immer dann ein, wenn es um diese Dinge geht. Da sagt ein hochkarätiger Professor, Altsprachen, der kann 20 Mal besser Griechisch und Hebräisch, wie ich nur aus jemals lernen werde. Aber der sagt zum Beispiel über eine Bibelübersetzung, die ich wegtue, die ich nicht niemand zum Kauf geben würde, die ich entferne, wenn ich es irgendwo erwische. Ich habe es jetzt wieder in meinem Nachlass gesehen, habe ich gesagt, weg mit. In dieser Bibel steht, in Matthäus 1, in der Fußnote, das heißt, sobald jemand die Bibel aufschlägt, steht drin, dass der Jesus, und dass er Lesart gibt, dass der Jesus nicht vom Heiligen Geist gezeugt sei, sondern menschlich. Wisst ihr, was hilft jetzt dem Mann sein Professortitel? Gar nichts. Scheint gottloser in dem Moment. Er empfiehlt nämlich diese Bibel und sagt, die ist so gut wie ihr Elberfelder, wie ihr Schlachter, die ist genauso gut. Die hat ihre Vorteile und Nachteile, statt dass er sagt, Finger weg von diesem Gift. Genau die gleiche Bibel sagt in Jesaja 1,18, wo es heißt, wenn eure Sünde blutrot sind, werden sie schneeweiß werden, nämlich durch Jesu Blut, hat er genau die gleiche Stelle drin, mit Fragezeichen. Der sagt, ja, können die Sünde nochmals weiß werden? Also, ihr merkt etwas, da nützt die Wissenschaft das gar nichts, sondern das ist diese Sünde der falschen Quelle. Da hilft mir keine Wissenschaft, da hilft mir kein großer Guru, da hilft mir gar nichts, sondern die Bibel geht ganz einfach davon aus, du bist ein Gotteskind, du bist gerettet, du bist gläubig, du hast den Heiligen Geist, du hast die Heilige Schrift, du hast das Wort der Wahrheit, du hast den Geist der Wahrheit, du hast den Jesus, der selber die Wahrheit ist. Jetzt geh einfach zu ihm und nimm das alles, was er dir zeigt, was er dir gibt, mehr nicht. Versteht ihr? Das funktioniert im Strafgefangenenlager und das funktioniert in Russland, wo du gar nichts mehr hattest. Es funktioniert in Nordkorea, dort wo Mord und Totschlag ist. Das funktioniert. Du brauchst keine Menschen. Natürlich hat Gott der Gemeinde Dienste, Ämter gegeben, durch die die Berufung wirkt. Aber im tiefsten Grunde, sobald du durch diese Berufung auch das begriffen hast und das in deinem Herzen ist und du es verstehst, und du bist im Gefangenenlager, brauchst du nichts, das geht. Das heißt, der Herr ist hier die letzte Quelle, die wir brauchen. Und in 2. Könige 19,24 sagt die Bibel einmal, du bist zu den ägyptischen, Ägypten steht für die Welt, du bist zu den ägyptischen Quellen gegangen. Das ist ein Problem. Wenn wir zu den ägyptischen Quellen gehen, auch zu der Weisheit dieser Welt. Wisst ihr, ich habe festgestellt, ich gehöre zum Studienkreis, ich bin aber passives Mitglied, das griechische Texte anguckt. Ich will es nicht übertreiben, aber 99,99%, was hier getrieben wird, ist sinnlos. Schade für Zeit. Wenn die Leute in der gleichen Zeit beten würden oder Zeugnis geben für den Herrn Jesus oder Bibel studieren würden, wird mehr dabei rauskommen. Da merkst du einfach, Stroh gedreschen, so ist der Mensch. Jetzt sagt die Bibel, jetzt im Alten Testament zeigt sie uns Musterbeispiele, dass wir einfach von ihm abhängig sind. Wir brauchen ihn. Und hier geht es jetzt nochmal um die Ungläubigen. 1. Mose 16, 1 bis 14, dort haben wir ja das Drama dieser Magd Hagar, wo hier Sarai im Abraham diesen, wie soll ich sagen, schlimmer Rat gibt, dass er nicht auf die Verheißung Gottes warten soll. Gott hat es ja verheißen, er hätte das Kind bekommen, sondern er soll zu seiner Magd gehen. Und dann wird sie rausgeworfen. Also ich sage jetzt ausdrücklich Kapitel 16, Kapitel 21, das die gehören zusammen. Es geht hier um diese Frau. Und dann heißt es, nachdem sie flieht, weil Sarah dann böse zu ihr ist, in Vers 7, aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste. Und da stellt er ihr die entscheidende Frage. Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Und er sagt, ich bin geflohen. Und dann sagt sie in Vers 13, du bist der Gott, der mich sieht. Wisst ihr, das ist der erste Schritt zu diesen Quellen. Ich bin ein Mensch. Ich kann mich selber nicht beurteilen, aber es gibt jemand, der mich kennt bis in die letzte Faser meines Herzens. Ein Mensch, der alles sieht, was ich tue, denke, fühle. Müsst ihr mir vorstellen? Ich bin vor Gott vollkommen transparent. Ich habe schon betet, habe schon oft erzählt. Da habe ich gesagt, Herr, vergib, wenn ich hier jetzt dir ein Theater erzähle. Du weißt ja sowieso, was ich denke. Und dann sagt sie, sie nennt den Brunnen, wo ihn der Herr Jesus ihr offenbart, ihn zeigt. Und der Jesus ist der, der den Brunnen des Lebens bringt. Sie nannte den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und sobald ich vor Gott vollkommen aufgeschlagen bin, dann sehe ich, dass ich nichts tun kann. Und dann brauche ich diesen Brunnen, dann brauche ich dieses Wasser des Lebens. Und in 21 dramatisiert sich das Ganze noch ungeheuer. Gell, sie ist jetzt mit diesem Kind, das sie geboren hat, ist sie in der Wüste und ist kurz vorm Sterben. Eigentlich müsste sie jetzt verdursten. Und dann heißt es Vers 19, und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Manchmal musst du sagen, Herr, erbarme dich, dass die Gläubigen endlich geöffnete Augen haben und diesen Wasserbrunnen sehen, diese Quelle des Lebens, dass sie sehen, wo alles herkommt, dass sie völlig zur Ruhe kommen. Wo das nicht der Fall ist, da hast du letztendlich unzufriedene Leute und du hast letztendlich auch immer Sünde, weil dieses Loch in der Seele immer Sünde produziert. Du hast dann den Geist dieser Welt. Und der Jesus sagt zu dieser Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4, Vers 10, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Das ist diese Frau, wo so viele Männer hatte. Wisst ihr, diese Männer haben ihre Seele nicht befriedigt. Wisst ihr, das muss man einfach sehen. Mensch befriedigt meine Seele nicht. Es kann wunderschön sein, ihre Ehe, es kann wunderschön sein, ihre Familie. Das Menschliche ist von Gott her gegeben, dass es eine Quelle der Freude ist. Aber es ist nicht die letzte Quelle. Die letzte Zufriedenheit kommt aus dem Herr Jesus. Wir haben jetzt eine Witwe besucht, wo der Mann gestorben ist. Er ist über 80, sie ist über 80 gewesen. Und du merkst, diese Frau hat etwas, was verhindert, dass sie in Traurigkeit fällt. Sie hat etwas, dass sie nicht hier jetzt kaputt geht. Sie hat den Herr. Und sie hat dann erzählt und gesagt, oh, wie sie kindlich jetzt mit dem Herr einfach redet. Und hat mich tief beeindruckt. Habe ich gedacht, ja, so stelle ich mir das vor. Genau so stelle ich mir das vor. Und in Vers 14 sagt die Bibel, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dursten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Wisst ihr, was das heißt? Damit sagt die Bibel, wenn der Herr Jesus mir der Heilige Geist gibt und jetzt ergänzt sich und ich die richtige Herzenshaltung habe, das bei mir wirkt, ich voll Heiligen Geistes bin, wirklich in der Fülle des Geistes lebe, dann werde ich nie mehr dursten. Und ich habe das auch frühzeitig erkannt, auch Charismatik und Pfingstbewegung, wo ich da drin war, dass diese ganzen Mittel nicht halten. Das hat nie gehalten. Das war einmal kurzfristig. Ich habe das gesehen, wie da die Leute genauso gelebt haben, wie viele Evangelikale leben von Konferenz zu Konferenz. Sie brauchten das Erlebnis, aber sie sind nie völlig zur Ruhe gekommen in Christus. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich mit diesen Bewegungen gekämpft habe. Und die Bibel sagt eigentlich was ganz Einfaches. Und da liegt der Haken, Johannes 6, 63. Jetzt kommen wir zu dem zentralen Punkt. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Das heißt, der Heilige Geist benutzt als Kanal das Wort Gottes. Schon mal ein zentraler Punkt. Er benutzt als Kanal das Wort Gottes. Der Jesus sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Die müssen nicht erst zu Geist und Leben werden. Da gibt es ja diese Irrlehre, wo sagt, der Logos ist das geschriebene Wort und das Rhema ist das gesprochene Wort, das dann lebendig wird. Das stimmt nicht. Sondern die Bibel sagt ganz klar, das Wort Gottes ist Geist und Leben. Wenn das wirkt oder nicht wirkt, bin ich immer schuld. Nie Gott. Das Wort Gottes ist immer Geist und Leben. Und er sagt hier ganz klar, das macht lebendig. Fleisch nützt hier gar nichts. Das ist der Kanal. Und die Leitungen, die stehen im Epheser 4, ab Vers 11. Da sagt die Bibel zum Beispiel, also ist jetzt eine vereinfachte Darstellung. Natürlich ist das geistlich noch viel tiefer, aber ich möchte es nur vereinfacht darstellen. Da sagt die Bibel, dass halt Gott Ämter gegeben hat. Und dass diese Ämter zur Zurüstung der Heiligen sind, zur Erbauung des Leibes des Christus. Jetzt erklärt er das und sagt, dass jeder, und zwar ab Vers 16, wenn er hier geistlich richtig steht, von Jesus aus, von ihm aus, vollbringt, dass nämlich diese Gelenke und diese Glieder einander Handreichung tun und dass sie das Maß der Leistungsfähigkeit, das sie haben, hervorbringen. Das heißt, er sagt hier ganz klar, Gott benutzt zum Beispiel eine Berufung, benutzt das Wort Gottes und lässt durch diese Kanäle und durch diese Leitungen aus der Quelle des Wortes Gottes heraus, lässt er diese Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das Wort Gottes muss immer bewirken, dass ich gesättigt werde. Wisst ihr, dass ich zur Ruhe komme. Es wird immer gefährlich. Ich habe es auch erlebt, wenn man dann Sympathie oder ein Faible hat für eine bestimmte Art von Menschen und sich dann an die hängt, ist tot. Ist der geistliche Tod. Sondern das Wort Gottes in sich muss diese Wirkung entwickeln. Die kommt vom Heiligen Geist, die kommt von Gott, dass er hier letztendlich das in meinem Herzen so wirkt, dass ich zur Ruhe komme. Dass ich Sehnsucht habe nach dem Wort Gottes. Sehnsucht nach dem Herr Jesus. Sehnsucht, dass er durch den Heiligen Geist an mir wirkt. Zum Beispiel Hebräer 4, 12. Da sagt die Bibel, wenn du Bibel liest und der Herr durch den Heiligen Geist an dir wirkt, dann scheidet sich Geist und Seele. Das heißt, dann wird offenbar, was bei dir geistlich und was fleischlich ist. Und was sagt die Bibel über das Fleisch? Es nützt nichts. Also er zeigt dir ganz klar, was ist geistlich nützlich, was ist unnütz. Wieso will ich sehen, was ich selber schon Unnützes getan habe, was die Gläubigen manchmal für Blödsinn anstellen, für unnützes Zeugs tun. Und ich sage, wenn ihr im Geiste wandeln würdet, würdet ihr es nicht tun. Und hier sagt die Schrift eigentlich relativ einfach, Titus 3, Abvers 4, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, es ist alles da, das Gott uns geben wollte. Also es hängt überhaupt nicht an dem, damit jetzt bitten müsste, Herr, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist, Herr, mach das. Wisst ihr, das ist typisch Fleisch, das ist typisch Unverstand, das ist geistlicher Unverstand. Sondern die Bibel sagt was ganz, ganz Einfaches. Sie sagt, sie nimmt uns in Zucht, diese Gnade Gottes, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Und dann in Kapitel 3 setzt er ein und sagt, wir sind errettet durch das Bad der Wiedergeburt, durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Das sagt die Bibel unzweideutig. Du musst nur die richtige Haltung einnehmen, weil der Heilige Geist ist da, er ist reichlich über dich ausgegossen. Da ist alles da, was du brauchst. Jetzt musst du die rechte Haltung einnehmen, dass es zur Wirksamkeit kommt. Das ist alles. Das ist eigentlich so einfach. Und das ist das, was die Leute nicht mögen. Sie mögen es nicht einfach. Aber es ist geistlich völlig einfach. Man kann auch geistlich ganz einfach alles durchschauen. Es ist nämlich, wenn man die Bibel ernst nimmt, alles relativ leicht zu verstehen, relativ einfach gestrickt. Es gibt kaum ein Problem. Wenn man sich an diese Regeln hält, sobald man diese Regeln verlässt der Schrift, dann wird es kompliziert. Ja, wer hat jetzt recht, der oder jener? Muss ich sagen, wie kann man so dumm fragen? Du musst ja nur gucken. Da kommen die Leute, wir haben jetzt derzeit einen Mann aus der Schweiz, der ziemlich stark den Sabbat propagiert. Da musst du sagen, dann haben wir einen Adventist, der sehr viel übers Internet tätig ist, die propagieren massiv den Sabbat. Einer sagt zum Beispiel, wenn du den Sabbat nicht hältst, gehst du verloren. Wie da ein einigermaßen normal denkender, wiedergeborener Gläubiger so jemand auf den Leim gehen kann, ist mir ein völliges Rätsel. Du musst nur die Bibel lesen. Die Bibel steht glasklar, Kolosser 2, 16, niemand soll euch richten wegen Sabbat. Das spielt keine Rolle für uns. Sondern die Bibel sagt immer, du bist errettet durch die Gnade Gottes, indem du im Glaube diese völlige Erlösung empfangen hast, durch Jesu Blut. Und das sind so Dinge, wo du, wenn du wirklich dem Wirken des Heiligen Geistes im Wort Gottes und dieser Fülle, die Gott gibt und dieser Gnade, die er dadurch gibt und dieser Erkenntnis, die er dadurch gibt und dieser Befriedigung, dieser innere Befriedigung, wenn du deren nachgibst, dann hast du kein Problem. 1. Mose 24, 62. Isaak. War für mich interessant. Isaak ist ja ein Mann, der relativ unscheinbar ist. Gegenüber seinem Vater, der sich auch deutlich abhebt vom Jakob, der ja erst der Gescheiterte ist. Und da sagt die Bibel, als er auf Rebekka wartet, auf seine Braut, wisst ihr, als er ein ganz brennendes Problem hat, das kann jetzt sein die Partnerwahl, das kann sein Hochzeit, das kann sein Berufswahl, das kann sein Gesundheit, das kann sein, du wartest auf ein Ergebnis vor einer Untersuchung, ob du jetzt todkrank bist oder gesund bist. Das können viele Dinge sein. Und da sagt die Bibel, wo war Isaak, als er auf seine Braut gewartet hat? Das war ja was ganz ungeheuer Wichtiges. Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Kennt ihr den Brunnen? Hatten wir vorher. Er kommt vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und in Vers 11 von Kapitel 25 heißt es, Isaak wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er wohnt dort. Er wohnt an der Quelle. Also ein Brunnen ist nur eine gefasste Quelle, da haben wir uns richtig verstehen. Brunnen und Quelle kann man austauschen. Das heißt, er ist dort, wo das Wasser des Lebens fließt. Wo fließt das Wasser des Lebens? Wo ist die Fülle? In der Person Jesu. Er wohnt beim Herr Jesus. Wisst ihr, manchmal musst du die Gläubige fragen, wo wohnst du? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Was treibt dich um? Und wo wohnst du? Und je nachdem, wo ich wohne, je nachdem werde ich mich benehmen. Je nachdem wird meine Ausstrahlung sein, auch meine Botschaft, auch das, was mich umtreibt. Johannes 7, 37. Da sagt der Herr Jesus, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Also wenn jemand Durst hat, kommt er zu meinem Jesus. Er geht nicht auf eine Konferenz, er geht auch nicht auf eine Prophetenkonferenz, er geht nirgends hin, wo Sensation ist, sondern er geht zum Herrn Jesus. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jetzt sagt er nicht nur, dass der Durst gestillt wird, sondern dass da so ein Überfluss ist, dass so viel wegfließt, dass für andere auch noch reicht. Das sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Johannes 16, 7, er musste zuerst in den Himmel, er musste zuerst das Blut aufs innerste Heiligtum sprengen, er musste auf die Sühneplatte sein Blut drauf tun, dass es geschieht. Das ist geschehen. Das heißt, es ist jetzt alles erfüllt. Wer jetzt glaubt, wie die Schrift sagt, wird es erleben. Wenn er Durst hat und er kommt zu mir, Jesus, wird sein innerer Mensch vollständig bewässert, vollständig zur Ruhe gebracht und er kommt zur Ruhe. Jesaja 55, Vers 1. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld, umsonst Wein und Milch. Wein, Desinfektionsmittel im Altertum. Milch, Nahrungsmittel. Die Bibel sagt ganz klar, wenn du durstig bist, du kannst das Wasser des Lebens umsonst bekommen, weil der Herr Jesus alles bezahlt hat mit seinem Blut. Und es wird für dich die Reinigung, die Desinfektion sein, die völlige Auslöschung des Bösen. Und gleichzeitig wird es deine Milch sein, durch die du Nahrung empfängst und stark wirst. Jetzt frage ich mal ganz dumm, was brauche ich mehr? Mir fällt nichts ein. Mir fällt gerade nichts ein. Was brauche ich? Und wenn du dann zum Beispiel die christlichen Blätter siehst oder siehst, was die Gläubigen umtreibt, das muss gemacht werden, jenes, das ist dauernd Aktivität, das ist dauernd Action. Ist doch schön, wenn ein Gläubiger kommt und du sagst, hey, du hast gefällt bei dieser Veranstaltung, wo warst du? Ich meine jetzt nicht die sonntägliche Versammlung, gell, oder Bibelstunde und Gebetsstunde, das ist was anderes, das ist Apostelgeschichte 2, das gehört dazu. Aber wenn jetzt irgendwas besonders ist und der ist nicht da und du fragst ihn und er sagt, ich war allein mit dem Herrn Jesus. Wisst ihr, heute bist du ein angesehener Mensch, wenn du überall bist. Also ich sage nicht die Versammlung oder Gemeinde, da, das ist Pflicht, sondern ich meine jetzt einfach, keine Sensation. Mich fragen manchmal Leute, kennst du den? Warst du dort? Sag ich, nö. Ist eigentlich schade, dass er mich nicht fragt, wo warst du denn? Dann sage ich, ich bin am Schreibtisch geguckt. Ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe gelesen. Ja, was hast du denn gelesen? Versteht ihr? Dann kommen wir der Sache so langsam nahe. Jesaja 12. Da sagt die Bibel, siehe, Gott ist mein Heil. Da steht im Hebräischen Jeshua. Können wir auch umdrehen und sagen, mein Gott ist Jesus. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn ja, der Herr ist meine Kraft. Und mein Lied, er wurde mir zur Rettung, steht wieder Jeshua, Jesus. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils, da steht wieder Jeshua. Das heißt, aus dieser Quelle der Person Jesu, wo die Fülle des Heiligen Geistes ist, sagt die Bibel, werden die Gläubiger mit Freuden Ströme lebendigen Wassers empfangen. Sind wir ehrlich. Wie würde das Reich Gottes eigentlich aussehen, wenn das jeder täte? Es wird fast nicht aushalten. Vor Herrlichkeit. Das wäre doch Herrlichkeit. Das steht da. Und erst, wenn man das sich einmal vergegenwärtigt, das wird mir einmal erst bewusst, wenn ich das alles wieder lese, dann wird mir bewusst, wie der Teufel uns in die Falle lockt. Und wie er uns austrickst und wie er uns mit allen Mitteln von der Person Jesu und von seinem Wort hinwegtun will. Weil dort ist die Quelle. Psalm 84, Abs 6. Da geht die Bibel davon aus, dass es Menschen gibt, und die Bibel sagt jetzt, wohl denen, in deren Herzen gebannte Wege sind, gebannte Wege für den Herr Jesus, Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, Luther hat Jammertal übersetzt, machen sie es zu lauter Brunnen, also genau heißt lauter Quellen. Und ich weiß nicht, wer in der Schweiz einmal an dem Ort lauter Brunnen war, ist im Berner Oberland, ist gewaltig, ist eine riesige Felswand. Und an dieser Felswand schießt ein ungeheurer, je nachdem welche Jahreszeit, ein ungeheuer starker Wasserfall heraus. Und immer, ich habe es, Quelle ist richtiger übersetzt, aber ich habe es eigentlich schade gefunden, dass das lauter Brunnen aus der Bibel verschwindet. Es ist genauso wie das, wie Sturzbäche. Wenn du das dir anguckst dann würde man sagen, habt ihr genügend Wasser? Auf die Idee kommst du nicht mehr. Da stürzt es in ungeheure Menge auf dich nieder. Und jetzt sagt die Bibel da danach, unter Frühregen bedeckt es mit Zägen, sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Wisst ihr, das bedeutet es, sobald ich zu meinem Jesus komme, diese Fülle des Heiligen Geistes, durch das Wort Gottes, auch durch die Dienste der Gemeinde, bei mir wirksam werden, wenn der Herr in meinem Herzen zum Ziele kommt, dann kommt dieser Sturzbach, dass es Quelle sind, die ungeheuer Wasser verbreitet, dass der Segen, der laut Epheser 1, Vers 3 über mir da ist in Fülle und die Kraft Gottes als Dauerzustand da ist. Und zwar, man schreitet von Kraft zu Kraft. Es geht vorwärts. Psalm 87, 3 bis 7, da sagt die Bibel zuerst, und sie redet von der Stadt Gottes, vom Neuen Jerusalem, und sagt, dort ist Mann für Mann geboren, Vers 5, Und dann heißt in Vers 7, was singet denn die? Was tun denn die? Alle meine Quellen sind in dir. Das ist Prophetie. Das sagt die Bibel. Der wahre Gläubige sagt, alle meine Quellen sind in dir. Nicht ihre Richtung, nicht ihre Lehre, nicht ihre andere Dinge. Das ist alles wichtig. Aber alle meine Quellen sind in der Person Jesu. Johannes 16, Vers 14 sagt, wo der Heilige Geist wahrhaftig wirkt, wird immer Jesus verherrlicht. Versteht ihr? Weil der Heilige Geist nur ein Interesse hat, dass alle zu meinem Jesus kommen, dann haben sie auch die Fülle des Geistes. Wenn ich wissen will, ob die Fülle des Heiligen Geistes da ist oder ob ein Mensch Gott wirklich dient, muss ich ihm nur zuhören, was er dir erzählt. Und dieser auch viel vom Heiligen Geist redet, die redet so wenig vom Herrn Jesus. Also ist es nicht der Heilige Geist. Weil wenn es der Heilige Geist wäre, würde sie von Jesus reden. Das ist ein ganz einfaches Kriterium. Johannes 16, Vers 14. Da sagt der Herr Jesus, wenn der kommt, der Tröster, wird er mich verherrlichen. Und jetzt verdichtet sich das langsam auf die Person Jesu. Wir haben diesen Brunnen, diese Quelle in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die ist da. Aber jetzt, das können wir einfach nicht nur stehen lassen, sondern da muss man jetzt realistisch sein. In 1. Mose 26, in den ersten 22 Verse, da passiert eigentlich etwas. Da haben wir wieder Isaak, der Mann, der bei dem Brunnen des Lebendigen wohnt, der dort seine Fülle hat. Jetzt kommt der Hungersnot, jetzt kommt Elend, wisst ihr, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, was mein und dein Glaube wert ist. Ob wir wirklich beim Herr Jesus sind und ob die Fülle des Geistes bei uns wirkt, das wirst du spätestens sehen, wenn jemand in die Not kommt, wenn es schwierig wird. Dann erst siehst du, was jemand wert ist. Wisst ihr, wenn bei mir manche Leute so schwärmen vor andere Gläubigen, sage ich immer, warte doch. Genauso wie bei jeder Wiedergeburt, die man mir bezeugt, sage, warte ein Weilchen. Warte nur mal eine Zeit ab, dann wirst du sehr deutlich sehen, ob das stimmt. Wenn man Leute hochjubelt, ich habe Leute hochgejubelt gesehen, die sehr fromm waren für ihren Wortschatz her. Beeindruckende Männer. Ich habe es in Nürtingen erzählt. Beeindruckende Männer. Wo es hart auf hart ging, sind sie umgekippt. Ich habe die Leute bewundert teilweise. Ich habe gesagt, das sind Männer Gottes. Versteht ihr? Als ich dann die Krise sah, die sind umkippt wie Pappkameraden. Und die anderen, die kein so frommer Wortschatz hatten und nicht so gewaltig auftreten könnte, die sind gestanden. Wisst ihr warum? Die war bei mir Jesus. Da bin ich sehr vorsichtig geworden. Jetzt sieht man hier, er sagt, reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Das heißt, Gott sagt ganz klar, geh nicht nach Ägypten. Egal wie es dir geht, es kann noch so elend sein, geh nicht zu der Welt. Geh nicht zu den falschen Quellen. Und jetzt sieht man wie etwas, wie hier ein Kampf entbrannt. Und zwar in Vers 15 heißt es, alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters Abrahams zu Abrahams Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Versteht ihr, die Finsternismächte versuchen, diese Quellen, die auch unsere Väter für uns gegraben haben, mit loser Erde zu verstopfen. Wenn die jetzt einen Felsbrocken drauf getan hätten, hätte sofort jeder gemerkt, da wird es gefährlich. Aber es gibt nichts Gefährliches für eine Quelle als Flugsand oder lose Erde, die langsam das Ganze zumacht. Das heißt, es geschieht heimlich und böse und die sind einfach hingegangen und haben diese Quelle mit loser Erde gefüllt. Was ist Erde? 1. Mose 3, Vers 17. Die Erde ist verflucht um des Sündenfalls willen. Das heißt, der Teufel wird dann versuchen, diese menschlichen Dinge in dein Leben so hineinzubringen, dass du nicht mehr zum Jesus gehst. Das ist genau das, was hier passiert. Dann gehst du zu der falschen Quelle. Dann funktioniert es nicht. Du hast nicht die Freude. Du hast nicht die Fülle. Du hast nicht die Vollmacht. Du kannst nicht das tun, was du tun solltest. Was passiert? Da hilft auch kein frommes Geschwätz. Versteht ihr? Die Bibel sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, dann muss ich den Brunnen wieder aufgraben. Das ist doch klar. Ich muss die Erde rauswerfen. Das nennt die Bibel Absonderung. Auf dieser Ebene funktioniert das ganze geistliche Leben. Und er sagt hier in Vers 18, Isaak war ein schlauer Mann. Der hat bei dem Brunnen des Lebendigen gewohnt. Der konnte nicht leben mit schalem, dreckigem, verstaubtem Wasser. Das heißt hier, und Isaak ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zu Zeiten seines Vaters Abraham gegraben hatten. Und die die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten. Jetzt kommt ein ganz interessanter Satz. Und er nannte sie mit demselben Namen, mit denen sein Vater sie benannt hat. Ich nenne sie mit demselben Namen. Ich sage dem Unbekehrten, du musst gerettet werden. Du musst dich bekehren. Du musst wiedergeboren werden. Dann erst geht der Brunnen auf. Ich sage dem Gläubigen, du musst dich absondern von dieser Welt. Du musst letztendlich diesen geistlichen Weg gehen des Gehorsams. Die Bibel sagt, der ganze Römerbrief ist nur geschrieben worden zum Glaubensgehorsam. Du musst den Weg des Glaubens gehen, dem du Gott wie ein Abraham durch Glaube ehrst. Ich nenne sie beim gleichen Namen. Ich nenne es Gottseligkeit, völlige Zufriedenheit durch den Herr Jesus. Wisst ihr, jetzt kommen die Leute und bringen neue Ausdrücke. Ich finde das so dumm. Da kommen sie, wir sind in der Postmoderne. Sag ich, warum schwätzt du so blöd raus? Entschuldigung, wir sind im Abfall. Nichts Postmoderne, Abfall. Eiskalter, antichristlicher Abfall. Der Herr Jesus hat von vielen Gemeinden den Leuchter hinweggerückt und umgestoßen. Er hat Bewegungen, hat er preisgegeben. Die gehen alle dem Antichrist und der Hölle entgegen. Wieso und das denn dieses hochgeschwollene Geschwätz von wegen, wie soll man etwas tun in der Postmoderne? Ich sage, Entschuldigung, Leute, seid ihr durchgedreht? Sag doch die Leute, es ist der Abfall. Sag doch die Leute, wenn du bestimmte sexuelle Sünde, die Bibel verbietet, duldest, auch ihre Gemeinde, dann ist es letztendlich Abfall. Wenn du das Finanzamt betrügst, dann ist es Abfall. Wenn du hinterrum redest, afterredest, lügst, stiehlst, unmoralisch bist, heimlich, dann ist es Abfall. Man muss die Leute sagen, was es ist. Das ist Abfall. Er nannte sie mit demselben Namen. Und er sagt, er nennt diese Quelle beim gleichen Namen. Reinigung durch Jesu Blut. Hingabe an den Herr Jesus. Annehmen, mit Christus gekreuzigt zu sein. Nachfolge. Dem Lamme zu folgen, wohin es geht. Er nennt sie mit dem Glauben. Es passiert eigentlich was. Das hat mich fasziniert bei diesem Kapitel. Auch gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Wisst ihr, was da ist? In dem Moment, wie die Alte aufgegraben haben, haben sie sofort eine neue gefunden. Das heißt, in dem Moment, wie du die Alte aufgräbst und die geistliche Wahrheit für dich in Anspruch nimmst, kommen die neue geistliche Wahrheit, die verschüttet waren, die dir vielleicht nicht bekannt waren, kommen hervor. Dann brechen weitere Wasserquellen auf. Da heißt, da gruben sie einen weiteren Brunnen. Vers 22, da brach er auf von dort und grub einen weiteren Brunnen. Und dann sagt er, Nun hat uns der Herr einen weiten Raum gemacht, damit wir fruchtbar sein können im Lande. Und dann hat er ihn Beersheba genannt. Wisst ihr, was heißt? Dann beginnt die Fruchtbarkeit. Dann beginnt geistlich plötzlich der Aufbruch. Und jetzt heißt es, dass ihm der Herr dann erscheint. Dann wirst du eine Begegnung mit dem Herr Jesus haben. Dann wirst du dem Herrn neu begegnen. Dann hört die Theorie auf. Dann ist auch dein Gebet kein leeres Gerede mehr, sondern dann ist es brennend. Und als ihm der Herr hier neu begegnet, heißt es in Vers 25, da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und er schlug dort sein Zelt auf. Und Isaaks Knechte gruben dort einen Brunnen. Da kannst du ja fast fragen, haben die noch was anderes gemacht, wie Brunnen gegraben? Ich finde das fantastisch. Du begegnest Gott. Und einer meiner alten geistlichen Väter, der ist ja jetzt gestorben. Und seine Frau hat mir jetzt nur ein Stück von seinem Nachlass gegeben. Was kann das anders sein wie Bibeln? Und in diesen Bibeln sind hochinteressante Bemerkungen drin. Und dann hat er teilweise Bibelseiten kopiert und hat daneben geschrieben. Das hat mich so fasziniert. Er schreibt dann beim, das ist so ein Brunnen, er schreibt dann beim verlorenen Jüngling, 7 Schritte, wie du zu Deutsch den Bach runtergehst. 7 Schritte, wie du scheitern kannst. Und dann schreibt er daneben 9 Schritte, wie du wieder raufkommst, die Treppe, die du gerade runtergegangen bist. Wisst ihr, das ist es. Du wirst dann von Kraft zu Kraft, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Freude zu Freude, von Fülle des Geistes. Wisst ihr, und Fülle des Geistes ist nicht Schwärmerei oder irgendwie so, dass du das spürst. Du spürst geistliche Wirkung nicht. Sondern da wird dein innerer Mensch vollständig bewässert. Gell? Und was man aus diesem Kapitel 26 einfach lernt, Not ist etwas Reales. Also diese Hungersnot, die da war und dass kein Wasser gab, das war real. Aber man darf nicht nach der Welt schielen. Und er zeigt dir ganz klar, du musst letztendlich hingehen und den Gegenangriff des Teufels zurückschlagen. Weil wenn der Teufel sieht, dass du klar gehst, kommt er, das ist sein Gegenangriff, und verstopft deine Quelle. Mit Erde, mit Irdischem. Das kann der Beruf sein, das kann alles sein. Ich kenne das, ich habe einen Beruf Zeiten gehabt, wo ich manchmal nicht mehr wusste, wie ich überleben kann, aber immer, wenn ich mich dann auf den Herrn konzentriert habe oder ihm es ausgeliefert habe, ich hatte so Situationen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, habe ich Ja gesagt, war Sünde. Habe ich Nein gesagt, war Sünde. Habe ich nichts gemacht, war es auch Sünde. Was machst du jetzt? Da hört meine menschliche Weisheit auf mich zum Herrn und sagt, Herr, ich weiß nichts mehr. Tu du. Gott hat mich rausgeholt ohne Sünde. Die Situation hat sich so verändert, dass ich nicht sündigen musste. Wisst ihr, das ist die Herrlichkeit. Aber die Not ist real. Und der Gegenangriff, wo der Teufel dich versucht, durch solche Dinge niederzumachen, ist auch real. Und Brunnenaufgabe heißt Buße tun. Das heißt, sei Gesinnung ändern. Sage, Herr, ich will jetzt alles von dir. Alles. Wenn du aufs Menschliche gehst, dann kriegst du nicht Streit, so wie die Knechte sich da auch gestritten haben und sich der Kopf eingeschlagen haben, sondern in dem Moment, wie die angefangen haben, immer zu graben, immer noch diesen Brunnen zu sehen, immer diese Quelle, die ja in der Person Jesu Christi vollständig gegeben ist, dann hatte sie plötzlich weiter Raum und waren die Gesegneten des Herrn. Und in 2. Petrus 2,17 sagt die Bibel, wie bei allen Dingen, man muss natürlich aufpassen, weil es auch Fälschungen gibt. Da sagt die Schrift, diese sind Leute, und zwar, er nennt sie Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Sturmwind getrieben, und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit. Wolke ohne Wasser. Wenn bestimmte geistliche Dinge nicht bewirken, dass der Herr Jesus im strahlenden Mittelpunkt steht und aus seiner Person dann diese Wasserquelle ausgelöst werden. Vorsicht. Das kann mal passieren. Es kann immer jemand einen schlechten Tag haben oder alles möglich. Wisst ihr, das hat auch nichts mit zu tun, dass das nicht fromm ist. Zu mir kommen immer Leute und sagen, aber der ist doch fromm, der ist doch so lieb und so fromm. Ja, Entschuldigung, sag gar nichts. Der Heilige Geist wirkt immer, wo der Herr Jesus im Mittelpunkt steht. Und immer dort, wo die Quelle fließt. Und ich muss manchmal auch warten und einfach sagen, es wird sich zeigen. So wie in 1. Korinther 4, 19 und 20, ich habe es euch vorher schon zitiert, ausgesagt ist, wo die Bibel sagt, Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und nicht die Worte der Aufgeblähten kennenlernen, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Mir geht es heute noch nach, dieser gewaltige Mann, wie er dagestanden ist und uns mehr oder minder vorangetrieben hat mit frömmsten Worten und immer der Frömmste der Fromme war. Und dann ging es hart auf hart und er kippte um. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich ganz allergisch werde, wenn ich zu fromme Worte höre? Da kommt bei mir sofort hinter das Blinklicht, wo die Warnleuchte, wo sagt, Vorsicht, ist das vielleicht einer wie der? Gut, der Herr hat nachher Gnade gegeben, der Mann hat wieder die Kurve gekriegt, aber ich bin inzwischen so weit, dass ich ihm halt nicht vertrauen kann. Wenn der was erzählt, sage ich, mach's mal, ich guck denn. Offenbarung 22, 17, jetzt kommt wieder das alte Lied, da ist auch, jetzt sage ich es mal hart, wisst ihr, diese Lehre von der doppelten Prädestination und vom unfreien Wille, das sind menschliche Erfindungen. Die Bibel sagt hier in Offenbarung 22, 17, der Geist und die Braut sprechen. Der Geist ist der Heilige Geist, der wirkt innerhalb der Gemeinde, wenn der Herr Jesus inmitten der Gemeinde wandelt. Und die Braut ist nichts anderes wie die Brautgemeinde, die Gemeinde Jesu Christi. Und jetzt sagt er, der Geist und die Braut sprechen, komm. Das ist die Botschaft, die wir den Leuten sagen müssen, du musst kommen. Wohin? Zu der Quelle. Wer ist die Quelle? Der Herr Jesus. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn du Durst hast und wenn du willst, kannst du die ganze Fülle Jesu Christi Tag für Tag erleben. Du kannst von Kraft zu Kraft schreiten, wenn du willst. Es hat keine spektakulären Dinge, es spielt sich bei dir innerlich allein zwischen dem Herrn und dir letztendlich ab. Und darum sagt 2. Korinther 9, 15, ich muss immer ein bisschen lächeln, da sage ganz viele, wenn sie das Wort sagen, Dank für deine unaussprechliche Gabe und diese unaussprechliche Gabe ist der Geist der Sohnschaft, das steht im griechischen Dorian, das heißt, das ist das Wort für die Gabe des Heiligen Geistes, diese unaussprechliche Gabe, dass der Herr Jesus das in mich hineingelegt hat. Und 4. Mose 21, 17, und ich denke, das sind so alttestamentliche Eckpfeiler, wo man einfach sieht, wie man kindlich vorgehen kann, ohne das Ganze zu komplizieren. Dort sagt er, damals sang Israel dieses Lied, quill auf Brunnen, singt ihm zu, du Brunnen, den die Fürsten gruben, den die Edlen des Volkes öffneten. Sing ihm zu, dem Brunnen, wer ist unser Brunnen, wer ist unsere Quelle, der Herr Jesus. Versteht ihr, wenn wir unser Herz zu ihm erheben, wenn wir beginnen, da die alten Erweckungslieder zu singen, wisst ihr, nicht diesen Unsinn, der heute teilweise in die Liederbücher drin steht. Das ist ja auch ein Drama. Im Gesangsgut der Gemeinde ist der Abfall. Jesaja 51, 1. Sobald man dann beginnt, das Herz zum Jesus zu erheben, wisst ihr, dann brauchst du auch die Leute nicht auffordern, betet an oder sagt etwas. Wisst ihr, und die ganze Anbetung, die du in den pfingstlich-charismatischen Kreisen siehst, ist ja gemacht. Wisst ihr, ich habe am Schluss, wo ich gewusst habe, dass Verführung ist, habe ich die Augen aufgemacht. Ist doch klar. Ich wollte dann sehen, was die tun. Und ich habe dann gemerkt, was ich nicht mehr tue, mitzumachen. Und jetzt sagt die Bibel in Jesaja 51, sät auf den Fels, aus dem ihr gehauen, und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Steht ihr? Dann betest du an nicht als Form. Es gibt Form, gruppendynamische Zwänge. Alle heben die Hände, dann hebst du es auch. Ja, Entschuldigung, ich bete doch nicht an, weil irgendeiner von euch anbetet. Dann laufe ich ja Menschen nach, verflucht sei, wer sich auf Menschen verlässt. Ich bete an, weil mein Herz brennt. Ich bete der Herr Jesus alleine zwischen mir und ihm. Und da gibt es Dinge, die geht euch nichts an und mich geht nicht an, was ihr macht, wenn ihr allein seid mit dem Herr Jesus. Das ist dieses Innige, Alleinige zwischen ihm und mir, da geschieht die wahre Anbetung. Ist interessant, dass zum Beispiel das Neue Testament, die Lehrbriefe, die Anbetungspraxis der Gemeinde gar nicht kennen. Sie sagt was ganz anderes. Sie sagt, jeder habe etwas, der eine am Psalm, der andere Lehre, der dritte. Wisst ihr, es ist interessant, was die Bibel lehrt und was sie nicht lehrt. Und dann, hier zeigt sie einfach und sagt, du musst auf den Felsen sehen. Und der Fels ist der Herr Jesus. Du musst auf den Brunnenschacht sehen, wo du gegraben bist, wo die Quelle deiner Segnungen, wo die Quelle des Geistes ist, nämlich auf der Herr Jesus. Wisst ihr, wenn du jetzt in den Himmel kommst, dann brauchst du dich nämlich nicht umstellen. Wir kommen ja zuerst in den Vorhimmel, ins Paradies, wenn wir sterben. Bis zur Auferstehung sind wir im Paradies. Und erst bei Auferstehung kriegen wir den Leib. In Offenbarung 7,14 hast du eine Szene im Paradies. Da heißt zuerst, was sind das für Leute? Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm bei Tag und bei Nacht in seinem Tempel. Da hast du jetzt plötzlich die Gläubiger im Himmel. Und hier im Himmel ist genau das Gleiche, genau der gleiche Vorgang. Gewaschen durch Jesu Blut bist du hier in der Gegenwart Gottes. Und in Offenbarung 21,6, da stand der endgültige Himmel. Und da sagt die Bibel, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben aus dem Quell des Wasser des Lebens umsonst. Das heißt, im Himmel geht es genau gleich. Es werden wieder dieselben Ströme sein, die auch im Himmel fließen. Und in Offenbarung 7 im Paradies heißt der letzte Vers, denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es beginnt im Paradies, dass der Jesus mich wieder zu diesen Quellen leitet, die er jetzt schon bei uns wirksam werden lassen will. Und im Himmel dann im endgültigen Zustand genau wieder das Gleiche. Es geht immer gleich. Jesaja 41,17, mit dieser Stelle möchte ich schließen. Die Elenden und Armen suchen Wasser und finden keines. Ihre Zunge verdorrt vor Durst. Ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israel, will sie nicht verlassen. Ich lasse Ströme hervorbrechen aus kahlen Höhen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache die Wüste zum Wasserteich und dürres Erdreich zu Wasserquellen. Guck her, ich weiß nicht, wie du bist. Aber ich weiß, wie ich bin. Ich bin ein elender Mensch. Wo ich mich frisch bekehrt habe, war ich voll Idealismus. Ich habe nicht geahnt, was der Mensch, auch der gläubige Mensch, für eine elende Kreatur ist. Das ist mir erst im Laufe der Jahre klar geworden. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel, wenn du ein Elender bist, wenn du ein Armer bist, wenn du das empfindest, dann, wenn deine Zunge so verdorrt ist, dass du schon aufgeben willst und nicht mehr willst, dann wird der Herr dir, wenn du kommst zu der Quelle, wenn du kommst zu der Wurzel, dort wo das alles ausgelöst wird, zum Herr Jesus, dann sagt er, dann lasse ich Ströme hervorbrechen aus kahlen Höhen und Quellen inmitten der Täler. Du kannst noch so im Tal des Elends sein. Habt aufpasst, was vorher die Bibel sagt. Wenn sie durchs Jammertal gehen, durchs Todestal, dann machen sie es zu lauter Brunnen, zu lauter Quellen. Das heißt, dann genau im Elend bricht die Quelle auf. Ich mache die Wüste zum Wasserteich und dürres Erdreich zu Wasserquellen. Wenn drumherum alles schlecht ist, dann bricht erst die Gewalt Jesu Christi hervor. Wenn ich die Geschichte gelesen von meinem Bruder, der im russischen Gulag war, also im KZ der Russen, und er sagt, solange ich da drin war, habe ich immer nur einen Wunsch gehabt, raus hier. Und da war eine Ortsgemeinde, die war in der Nähe und die hat ihnen zum Beispiel eine Bibel reingeschmuggelt. Und er sagt, als ich dann frei war zu gehen, sagt er, dann habe ich mich beherrschen müssen, dass ich gegangen bin. Weil es war, hier waren die Quelle, hier waren die anderen Gläubigen in der Verfolgung, hier ist etwas passiert, das konnte man nicht erklären. Und er muss sich zuerst wieder daran gewöhnen, dass er jetzt frei ist und gehen kann. Aber da hast du gesehen, wie Gott mit dem größten Elend solche Quelle eröffnet hat, dass er sogar, ich weiß nicht, wenn man ihn gefragt hätte, was er getan hätte. Er war auch dort freiwillig geblieben. Er ist nur wegen den Eltern dann weggegangen. Wisst ihr, und das ist die Herrlichkeit. Wenn diese Quelle strömt, so wie der Herr Jesus sagt, dann bist du in der Lage, jedes Tal, dann bist du in der Lage, jedes dürre Erdreich, jeden dürre Zustand, alles Elend zu ertragen. Aber glaub mir eins, es kommt nicht von den Brüdern, es kommt nicht von den Schwestern, es kommt nicht von der besonderen Literatur, es kommt nicht von Konferenzen, es kommt nicht aus der Seelsorge, es kommt aus dem Allem nicht. Es kommt von ihm, Jesus allein. Es ist wie auf dem Berg der Verklärung, vom Berg Tabor. Das ist, was ein Gläubiger im Schädel drin hat, was der Petrus da von sich gegeben hat. Er hat praktisch gesagt, Herr Jesus, lass uns Hütte bauen. Also da merkst du, wie er daneben war. Und dann sagt Gott, der Vater, ganz einfach, dies ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Und dann kommt die Botschaft der Schrift. Sie sahen nichts als Jesus allein. Wenn es um diese Quelle geht, dann gibt es bloß ein einziges Zentrum, Jesus allein. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gnadetag. Wir danken dir, dass du bereit warst, die Himmel zu verlassen, deine göttliche Gestalt niederzulegen, nicht deine Gottheit, um Mensch zu werden wie wir. Dass du dieses kostbare und teure Blut vergossen hast am Kreuz von Golgatha, auf das wir erlöst sind. Du hast dein Leib brechen lassen, du hast den Fluch der Sünde getragen, auf das Ströme lebendigen Wassers geschehen. Du hast vom Vater im Himmel der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft empfangen, den du ausgegossen hast über alles Fleisch. Und du hast uns in einem Geist zu einem Leib getauft, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und es ist alles da. Und jetzt hilf uns, nicht zu den Quellen dieser Welt zu gehen, nicht zu der Quelle der Religion zu gehen, auch nicht zu der Quelle der christlichen Religion zu gehen, sondern zu dir allein. Auf dass es so ist wie vom Berg der Verklärung, dass wir nichts sehen, als dich allein, alles von dir erwartet. Und auch glaube, dass jeder Satz, der geschrieben steht, wirklich so passiert, wenn wir in kindlichem Glauben kommen. Gib uns einfach Gnade. Dafür danke ich dir. Amen.